Ya, buenos días y les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Bueno, ich habe das deshalb mal erwähnt, um mich ein bisschen vorzustellen. Nicht, dass ich mich dafür weiß, wie wichtig halte, aber dass ihr vielleicht wisst, mit wem ihr es zu tun habt heute Morgen. Ich heiße Winfried Jerosch, bin verheiratet, haben vor 4,5 Jahren unseren 25. Hochzeitstag gefeiert und habe 2 Kinder, 2 Jungs, einer 15 und der andere 17. Und wir wohnen jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren in Mössingen. Die Methodistenkirche kennen wir eigentlich erst mal seitdem in Mössingen. In Peru, das war der Ort, da wo wir gearbeitet haben, 23 Jahre, waren wir dort im Bergowald vom Peru, in Richtung so Brasilien, Amazonas. Es gehörte schon zum Amazonasgebiet. Und dort haben wir dann 23 Jahre gelebt und gearbeitet als Missionare, um dort Menschen Jesus Christus wichtig zu machen oder überhaupt bekannt zu werden. Ja, das war unsere Aufgabe dort. Und jetzt wohnen wir hier in Mössingen, kommen aber ursprünglich, das hört man vielleicht von meiner Sprache, nicht hier aus diesem Schwabenländle, sondern aus dem Ruhrgebiet. Und dieser Slang, der ist immer noch drin. Und das ist so. Und das ist mein Ursprung dort im Ruhrgebiet. Da bin ich groß geworden und das bleibt auch so. Es ist auch gut, dass jeder seinen Ursprung noch irgendwo hat. Ja, wer dann mal später noch Fragen hat, der kann dann auf mich zukommen, auch nach dem Gottesdienst, dann können wir noch darüber reden. Was ich gesagt habe, war am Anfang, ich begrüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich hier heute Morgen mit uns gemeinsam Gott zu loben und anzubeten. Freude, das möchte ich heute mit uns, darüber möchte ich darüber nachdenken. Und ich möchte uns einen Vers oder einen Text vorlesen, der steht im 1. Petrusbrief. Als ich diesen Text mir angeschaut habe zum ersten Mal, das ist halt, ich mag das immer, um nicht groß nachdenken zu müssen, nämlich die Perikopenreihe, was heute ansteht, das möchte ich auch, darüber möchte ich nachdenken. Und da habe ich diesen Text im 1. Petrus 1 gelesen und da wollte ich ja gleich wieder zuklappen. Zu kompliziert. Wie soll ich das in ganz kurzer Zeit irgendwie jemanden wichtig machen? Wie kann ich den überhaupt selbst verstehen? Ich möchte ihn dennoch heute Morgen uns vorlesen und darüber einige Gedanken weitergeben. Dort steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ja, ein ganz schwieriger und ganz voller Text mit ganz vielen einzelnen Aussagen. Man könnte jetzt einen Vers rausnehmen und darüber ganz lange nachdenken und reden. Ich möchte mich dennoch heute mehr über die Freude und das Handeln Gottes, darüber möchte ich unsere Gedanken mit hineinnehmen, über dieses Handeln und die Freude, die sich daraus ergibt. Freude, weil Gott gehandelt hat. Das ist mir erstmal ganz wichtig. Wir kommen ja von Ostern. Letzten Sonntag, ich war leider auf der Autobahn unterwegs, zurück von meinen Eltern und konnte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Das war, glaube ich, das erste Mal, ich weiß nicht, vielleicht so in den letzten Jahrzehnten, wo ich am Ostersonntag nicht in einem Gottesdienst war. Und mir fehlte etwas. Da war etwas, was nicht da war. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist oder vielleicht wart ihr auch alle da und das freut mich. Ich konnte es leider nicht. Und da haben wir uns doch daran erinnert, dieses Osterfest von der Auferstehung, dass Jesus lebt, unser Herr lebt, dass wir daran uns immer wieder erinnern. Aber im Radio, auf dem Weg hier zurück, kamen so Umfragen über Ostern und das fand ich sehr interessant. Da wurden Menschen gefragt im Radio, was sie mit Ostern verbinden. Und es war gleichzeitig schön und gleichzeitig erschreckend. Manche kamen direkt zur Sache. Jesus Christus, wir reden von Jesus, der da auferstanden ist. Toll, sagte ich mir. Echt, die wissen es noch. Und dann kamen Antworten, das ist doch Christi Himmelfahrt, was wir da feiern, ne? Und der eine sagte im Radio, das hat doch was mit Heiligen Geist zu tun, ne? Und da dachte ich so, Mann, Ostern schon vergessen? Ist das wirklich so, dass wir das vergessen haben? In unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich christlich geprägt sind, unser Kalender eigentlich christlich ausgerichtet ist, unsere Feiertage eigentlich danach ausgerichtet sind, über das, was einmal passiert ist, in Wirklichkeit, ja, Ostern wird auch vergessen, leider. Pfingsten, darüber frage ich schon gar nicht mehr. Da weiß heute in Deutschland kaum noch, glaube ich, einer etwas mit anzufangen. Aber Ostern wird auch schon vergessen, der höchste Feiertag, so wird er oft genannt, in unserem christlichen Kalender. Die Auferstehung unseres Herrn, die Grundlage unseres Glaubens, unserer Existenz als Christen, der wird auch schon vergessen, kommt immer mehr ins Hintertreffen. Der Osterhase, darüber wurde ganz viel geredet, die Geschichte des Osterhasens. Und da gab es ganz viele Tiere, die da auch schon mal genannt wurden, die auch schon eine Tradition hatten. In den verschiedenen Ländern, auch in Bundesländern, wurde das anders. Da waren andere Tiere früher wichtig. Darüber konnte man sich auslassen. Aber dass Jesus auferstanden ist und lebt, wussten ganz viele nicht mehr. Traurig. Aber umso mehr möchte ich das jetzt nicht das Traurige im Vordergrund stellen, sondern das, was uns betrifft, mich betrifft. Freude über Gottes Handeln. Das ist das Erste, was wir heute Morgen mitnehmen möchten. Einmal das Handeln Gottes global. Jesu Auferstehung ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Wendepunkt in der Zeitgeschichte. Da ist etwas wirklich passiert, denn man kann sagen, vor und nach Ostern. Es gibt diese Begriffe vor dem 11. September und nach dem 11. September. Es gab eine Ära vor Helmut Kohl und nach Helmut Kohl. Und die gibt es vor Merkel und nach Merkel und man kann da ganz viele Sachen nennen. Aber die sind alle in Vergessenheit geraten. Jesus, der auferstandene Herr, Ostern ist vor und nach. Da hat sich etwas wirklich Entscheidendes verändert für uns und es ist etwas geschehen, was nicht mehr auszulöschen ist. Ein globales Handeln Gottes, das ist so ein Fixpunkt im Glauben, in unserem Leben. Ein Glaubensfestpunkt, ein Glaubensakt, den wir nicht ausklammern können aus unserem Glauben als Christen. Handeln Gottes global. Auch für die, die noch nicht Jesus Christus kannten und noch nicht kennen, ist das schon ein Handeln, was sie betrifft. Aber dann möchte ich auf die andere Ebene kommen und diesmal eigentlich auch ganz wichtig. Handeln Gottes persönlich. Hat Gott an ihnen gehandelt? Ganz ehrlich. Haben sie dieses Handeln von Ostern in ihrem Leben erfahren, erlebt? Können sie sagen, sie sind ein Kind Gottes? Ganz wichtige Frage. Denn sonst hat das, was in Ostern passiert ist, an diesem Morgen keine Bedeutung. Dann können Sie streichen, Ostern aus dem Kalender. Hat es für Sie keine Bedeutung, wenn das nicht mal Wirklichkeit wurde in Ihrem Leben. Freude hat immer einen Grund. Und wir dürfen uns freuen, dass Jesus auferstanden ist. Und auch wir dürfen uns freuen, als wir Jesus Christus kennenlernen durften in unserem Leben, ganz persönlich, als unseren Retter, als die Kindschaft Gottes in unserem Leben Wirklichkeit wurde. Aber es muss immer etwas vorausgehen. Freude hat immer einen Grund. Und das ist sicherlich der tiefste Grund in unserem Leben. Ich möchte das mal deutlich machen, so an einem Ereignis, was mich mal ganz bewegt hat, wenn wir Freude bekommen. Oder Dankbarkeit. Es muss etwas passieren erstmal. Wir waren oft im peruanischen Urwald unterwegs mit meinen Kindern. Und eines unserer Highlights war immer, wenn wir noch weiter im Urwald reinfuhren. Wir lebten ja schon im Urwald. Aber wir fuhren dann nochmal so 5 bis 6 Stunden und dann noch eine Zeit mit dem Boot zu einer bestimmten Gegend im peruanischen Urwald. Und die Flüsse dort sind halt schon sehr interessant. Also wenn man heute die Flüsse hier vergleicht, die sind alle irgendwie gezähmt und nicht mehr so natürlich. Dort gibt es kaum Menschen in dieser Gegend. Und dort, wo wir dann gecampt haben, meistens haben wir uns ein Zelt mitgenommen und wir mussten das jagen oder fischen. was wir dann essen wollten, die ein, zwei Wochen, die wir dann unterwegs waren, und lebten dann wirklich ganz isoliert im Urwald. Kein Handy, kein Telefon, Strom, alles, das gab es nicht. Wir waren dann öfter mit unseren Jungs dort und das war eine tolle Zeit. Gleichzeitig war das schön, aber auch gefährlich manchmal. Und eine dieser Dinge, das ging uns mal wirklich so richtig nah. Wir waren mit unseren Jungs wie immer dort am Fluss. Es hatte stark geregnet. Und wenn die Flüsse dort, wenn es regnet, dann steigen die Flüsse unverhältnismäßig schnell an. Also man kann sich das kaum vorstellen. In wenigen Stunden kann ein Fluss, der 100, 200 Meter breit ist, 5, 6 Meter ansteigen. Das ist in dem Bergowald, diese Grenzregion ist einfach, das kann man sich kaum vorstellen. Es hatte geregnet und wir wussten, es ist gefährlich, wir gehen nur in so einem Seitenarm zum Schwimmen. Und da war ich mit meinen Jungs dort und es war immer hier nur im Flachen bleiben, wo es so einen halben Meter tief ist oder einen Meter mehr nicht, nicht im Hauptfluss, weil der war so reißend an diesem Tag, das war unmöglich, da reinzukommen. Wir spielten, badeten dort den ganzen Tag und einen Moment, unser Großer, der war damals 7 oder 8, ich kann das nicht mehr genau sagen, hatte das vergessen. Und er kam an einen Punkt, wo dieser Seitenarm eine kleine Strömung entwickelte und wurde sofort mitgerissen und wurde in den großen Fluss reingerissen. Ich sah das noch im letzten Moment und ich war dann vor dieser Frage, springe ich hinterher und versuche ihn einzuholen oder was mache ich? Weil die meisten, die das machen, sterben mit. Das ist der größte Fehler eigentlich, weil diese Flüsse, man kann keinen dort einholen. Die Flüsse sind zu stark und innerhalb weniger Sekunden ist der, mein Sohn war da nicht mehr zu sehen. Ich konnte ihn noch zurufen, weil er sehr gut schwimmen konnte, schon damals. Marcel, dreh dich nicht um, schwimm einfach weiter, so langsam, bis du irgendwo mal rauskommst aus dem Fluss. Und mein Junge drehte sich dann um, wirklich gehorsam, wie er war, damals, aber ist auch heute noch, ne? Drehte sich um von mir und wurde abgetrieben. In dem Moment kam ein Freund, der uns dort zu dieser Sandbank gebracht hatte, mit seinem Boot. Der wollte eigentlich ein paar Stunden später kommen, aber gerade an diesem Tag kam er eher. Und er sagte, spring nicht hinterher, das bringt nichts. Ich hole ihn hinten raus. Und dann blieb ich am Strand, das war für mich auch eine ganz schwierige Sache. Und er fuhr mit dem Boot hinterher. Und in der Tat von wegen Sekunden war mein Sohn nicht mehr zu sehen. Und das in einem Fluss, der extrem reißend war, mit Baumstämmen und alles braun, man sah nichts mehr. Er fuhr dann mit dem Boot hinterher und mein Sohn wurde dann vielleicht so 1 Kilometer, 2 Kilometer weiter, konnte er ihn dann aus dem Fluss rausfischen. Gut, es ging alles gut, er brachte dann meinen Marcel zurück und dann kam mein kleiner Junge zu mir angelaufen und sagte, Papa, ich wäre fast gestorben, aber ich bin bewahrt geblieben. Und dann setzte er sich dahin, so ein kleines Häufchen elend, und sagte Danke. Und dann haben wir gesagt, danke Gott, dass du bewahrt hast. Dass wir dieses Vertrauen hatten, du bewahrst unseren Marcel. Und ich bin nicht hinterher gesprungen. Sonst hätte ich mich und ihn sehr wahrscheinlich nicht retten können. Aber es muss etwas erstmal passieren, damit man dankbar wird. Damit man wieder erfährt, Gott ist da. Gott ist nicht irgendwo, sondern Gott hilft. Gott ist da. Und dann macht sich Freude breit. Vertrauen wird oft auf die Probe gestellt. Aber dann können wir, wenn wir das geschafft haben, diese Momente zu überleben, sag ich mal, dann haben wir einen Grund wieder zu sagen, danke Gott, Freude ist da. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut, natürlich, ich kann das gar nicht beschreiben, dass alles gut gegangen ist. Das mal ein so als, nur als Hinweis, Freude muss immer einen Grund haben. Wenn wir an Ostern denken, dann ist unser Grund, weil Jesus auferstanden ist. Das dürfen wir als Christen niemals vergessen. Wenn wir das vergessen, ausklammern, dann hat das keinen Bestand mehr, woran wir heute glauben. Es muss etwas vorgefallen sein und es ist etwas vorgefallen, nämlich die Auferstehung Jesu. Manche Theologen, die sicherlich manches Gute geschrieben haben, aber auch dann etwas ganz Gefährliches geschrieben haben. Ich möchte den Namen nicht erwähnen, weil ich da keinen Streit anzetteln möchte. Aber wenn Theologen gesagt haben, nee, dieser Jesus, der ist ja im Grab verrottet, der stinkt und der ist von den Würmern gefressen worden, aber im Geiste der Jünger ist er auferstanden, aber die eigentliche Auferstehung hat nicht stattgefunden, dann nehmen sie das Eigentliche unseres Glaubens. Wir dürfen daran glauben, dass Jesus lebt. Freuen wir uns über unsere Gotteskindschaft? Ich möchte die Frage an alle heute Morgen stellen. Können Sie sich noch daran erinnern, wann dieser Moment war? Ich weiß, dass manchmal, wenn Menschen aus einem christlichen Elternhaus kommen, das so fließend übergeht. Man kann das gar nicht definieren. Vielleicht in welchem Moment habe ich es verstanden, dass ich ein Kind Gottes bin? Dann ist das auch ein Geschenk. Aber die meisten von uns, vielleicht haben sie ganz bewusst in einem Punkt unseres Lebens, in ihrem Leben, diesen Moment getroffen, diese Entscheidung, ich möchte mit Jesus Christus leben. Und dann kam Leben, Jesus Christus in dein, in mein Leben. Können wir diesen Moment noch bestimmen? Ich weiß noch, wann das mal passiert ist. Das war 1985 in Bornholm, weit weg, auf einer Insel, bei einer Freizeit. Und da habe ich das da verstanden, um was es geht, mit Jesus Christus zu leben. Und damals habe ich ganz klar gesagt, wenn Jesus Christus in meinem Leben kommt und er die Herrschaft übernimmt, dann heißt das auch, dass alles in meinem Leben von Jesus Christus bestimmt werden muss. Und ich möchte das tun, was er will. So ist es damals auch gekommen, dass wir nach Peru gegangen sind und wieder auch zurückgekommen sind, dass bestimmte Sachen einfach passiert sind. Aber wir wussten immer, Gott hat unser Leben in seiner Hand. Wiedergeboren heißt ja gezeugt sein. Neu, etwas Neues ist geworden. Wir kennen sicherlich alle die Geschichte von Nikodemus, als er zu Jesus kommt und dann sagt Jesus ja, man muss von Neuem geboren sein. Und dann sagt dieser hohe Gelehrte, wie kann das sein? Er konnte damit nichts anfangen und ich muss sagen, wir können das letztlich auch nicht erklären. Es bleibt ein Wunder. Es ist etwas, was außerhalb von uns geschieht. Das tut Gott. Die neue Geburt, dieses neue Leben in Christus, auch wenn wir das weiter sind, ich bin immer noch der Winfried, da ist etwas Neues geschehen, geschaffen worden. So wie Geburt niemals von uns abhängt, wenn wir, wo wir geboren sind, da konnten wir nichts für, da konnten wir uns nicht gegen wehren und wir hatten dann keinen Einfluss drauf. So ist diese Neugeburt in Jesus Christus auch ein Geschenk, etwas von Gott Gemachtes, etwas Neues, was da ist. Und ich möchte eigentlich diesen ersten Punkt damit auch beenden. Freude, weil Gott gehandelt hat. Lasst uns nicht vergessen, wer wir sind. Kinder Gottes. Vielleicht noch so ein kleiner Einschub. Wenn jemand diesen Schritt noch nicht gemacht hat, dann möchte ich ihn dazu einladen. Denkt drüber nach. Denkt drüber nach, wie entscheidend es ist, auch Jesus Christus in seinem Leben ganz persönlich hineinzulassen und Jesus Christus dieses neue Leben in uns neu zu erschaffen. Das zweite ist Gott, weil Freude, weil Gott weiter handelt. Dieser Vers im 1. Petrusbrief ist voll davon. Ich möchte nur so ein paar Dinge anreißen. Zum Beispiel im Vers 4 sagt er, da steht es hier ganz zum Schluss, dass aufbewahrt wird im Himmel. Und dann weiter heißt es, dass sie offenbart werden zu der letzten Zeit. Oder weiter in Vers 7, wenn offenbart wird Jesus Christus. Da sind auch wieder zwei Richtungen. Einmal, wo wir keinen Einfluss haben. Wo wir eigentlich außen vor stehen. Das eine ist, was aufbewahrt wird im Himmel. Da können wir nichts dran machen. Das ist der Spruch, wo Jesus sagt, ich gehe zu meinem Vater, um die Wohnungen vorzubereiten. Das geschieht im Verborgenen, das sehen wir nicht. Ich kann das nur so mir mal vorstellen, so, das ist natürlich nicht so ganz passend. Ne? Wir buchen in ein Hotel, eine tolle Urlaubsreise. Und was erwarten wir, wenn wir in das Hotel kommen, dass an der Rezeption so uns einer einen Schlüssel gibt und vielleicht, wenn er sogar luxuriöser ist, der führt uns dann hin zu diesem Raum und dann öffnen wir die Tür und das machen wir als Erste. Tür auf und gucken die Aussicht. Wie schön ist das Zimmer, wie ordentlich ist alles gefaltet. Wie sind die Handtücher, wie ist das Bad und so weiter. Jesus hat sich dafür verbürgt, dass das, was da im Himmel passiert, das klärt er. Unsere Wohnungen dort, die hat er bereitet. Das geschieht, was wir nicht sehen. Das hat wenig mit uns zu tun, das erwartet uns. Und das ist ein Handeln im Verborgenen, wo wir eigentlich nur staunen dürfen, uns darauf freuen dürfen. Darüber haben wir keinen Einfluss. Aber dann gibt es noch dieses Handeln Gottes im Jetzt, heute. Heute handelt Gott auch in unserem Leben. Das hat nicht aufgehört. Und das ist der große Unterschied zu manchen Religionen. Manche, die glauben halt, da ist ein Gott, der da sitzt. Dann hast du eine Beziehung und dann überlässt er unser Leben sich selbst. Also mach du, was du daraus machen kannst. Wir aber haben einen Gott, der aktiv in unser Leben eingreift, handelt und wirkt. Bewahrende Kraft Gottes auf den Weg dorthin. Das wird hier beschrieben, 1. Petrus. Nicht nur, dass Gott uns auf dem Weg begleitet, sondern er will uns neue Kleider anziehen, uns neu ausstatten. Wir nennen das auch die Früchte des Glaubens. Das sind Charaktere, Eigenschaften, wo Gott uns verändern will, uns persönlich. Aber hier gibt es noch einen Aspekt, da heißt es, ihr werdet eine kleine Zeit auch vielleicht mal traurig sein. Spricht ja hier zu Christen, die auch verfolgt wurden, denen es nicht gut ging, wo ihr Glaube ganz angefochten wurde über die Verfolgung und auch über die Anfechtung von außen. Und hier geht es nicht um das Leid, um Krankheit oder Ähnliches, sondern hier ging es um das Leid, um des Glaubens willen. Was hat es damals den Christen gekostet, Jesus Christus zu bekennen als ihren Herrn? Und da dürfen wir auch mit einstimmen und sagen, ja, auch unser Glaube kostet uns heute etwas. Ich erfahre das immer mehr, wenn ich jetzt in einem ganz normalen Beruf arbeite, wenn ich sage, ich bin Christ und ich habe sehr viele Arbeitskollegen, die haben mit Gott überhaupt nichts zu tun. Ganz viele kommen leider aus Ostdeutschland, wo sie ganz viele Jahre oder aufgewachsen sind ohne Gott. Oder aus Russland sind viele meiner Arbeitskollegen, die auch mit Gott nie was zu tun hatten. Und ihnen ist es völlig unverständlich, wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Das ist doch Quatsch. Selbst die Feiertage, die können damit nichts anfangen. Sie wissen das zwar von Allgemeinwissen her, aber sie können damit nichts anfangen. Und man wird eher belächelt. Ein Arbeitskollege, ein Atheist, mit dem ich jeden Tag, vielleicht ist mein bester Freund auch so, der begrüßt mich jeden Morgen, Morgen Herr Merkwürden. Das ist ein Spruch jeden Morgen zu mir. Und ich sage, ja, ist ja schön, dass du dich noch daran erinnerst, ne, dass ich an Gott glaube. Ne? Und wir kommen aber wunderbar klar. Sagt er, wenn dich das ärgert, dann sag mir das. Dann würde ich das nicht so sagen. Ne? Aber der hat es verstanden, um was es geht. Und unser Glaube wird uns auch etwas kosten. Wenn wir heute nämlich bekennen, wir glauben an jemand, der auferstanden ist von den Toten. Sag das mal deinen Arbeitskollegen oder deinen Schulkameraden. Die sagen, bist du bescheuert? Sowas glaubst du? Völliges Unverständnis. Wir werden nicht als die Schlauen dargestellt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Glaubt mir das. Man wird nicht uns bestaunen und sagen, ach toll. Wenn du von der Liebe Jesu redest, das können wir noch tolerieren. Aber wenn du an diese Wunder, über diese Wunder redest, die in der Bibel passiert sind, und gerade über die Auferstehung Jesu Christi, dann wirst du nicht auf Verständnis treffen. Und das wird uns wirklich auch einiges kosten. Manchmal auch ein Lächeln nur und manchmal vielleicht auch mehr. Ich möchte trotzdem aber auch einen kleinen Einschub bringen. Unser Leben als Christ ist nicht immer gezeichnet von Erfolg und tollen Dingen. Aber wir wissen, Gott handelt. Wir sind nicht in einem leeren Raum, wir sind uns nicht selbst überlassen. Nein, Gott ist da und geht mit uns. Ich möchte da auch eine ganz kurze Geschichte mal wieder aus Peru. Ich könnte ganze Tage, glaube ich, davon erzählen. Aber eine Sache, die war für uns auch mal ganz bezeichnend, für mich persönlich. Ich war in Lima, in der Hauptstadt, unterwegs. Und das war ziemlich am Anfang so unserer Zeit in Peru. Gerade über Spenden konnte ich mir einen neuen Geländewagen kaufen. Den hatte ich dann 8 Monate und dann wurde ich überfallen. Ein Auto bremste mich aus, es sprangen 3 Leute raus mit Pistolen, nahm mich gleich mit dem Wagen. Und ich hörte noch den einen sagen, erschieß den jetzt, dass wir einfach weitergehen können. Und der eine sagte, nee, mach das nicht, das bringt nichts. Und dann hat man mir die Augen verbunden und sagte, ja, du musst mir noch, die haben meine Karten gefunden, meine Kreditkarte und so, gib mir mal das Passwort. Und warum ich dann eigentlich dumm gehandelt hatte und gesagt, nee, das gebe ich dir nicht, wenn du mich erschießt, kannst du da auch nicht ran. Und ja, die waren natürlich sehr sauer, wollten mich da bekneten. Und das habe ich ja nicht mitbekommen, die hatten die Scheiben runtergemacht und gesagt, dann erschießen wir dich. Und dann nahm einer die Pistole und schoss an meinem Kopf einfach vorbei nach draußen. Und ich so, wo ist jetzt das Loch, bin ich tot? Also es klingt jetzt so lustig, aber in dem Moment, du konntest das nicht einordnen, weil du nicht wusstest, was jetzt wirklich passiert. Und dann kam dieser Moment, sag, ach komm, der kann einfach gehen. Ich durfte dann aus meinem Wagen aussteigen, der Wagen war dann weg, auch verloren, nicht versichert, weil keine Versicherung in Peru versicherte zu diesem Zeitpunkt Autos, weil die ständig gestohlen wurden. Und dann waren halt $30.000 ungefähr verloren. Ich war am Leben, das war wichtig und gut. Aber dann erfuhren wir etwas ganz anderes. War kein schönes Erlebnis, kann ich euch sagen, wünsche ich auch keinen. Hab da auch eine ganze Zeit zu knabber dran gehabt. Manchmal hatte ich auch Angst, abends rauszugehen. Aber dann war etwas ganz anderes. Wir brauchten wieder einen Geländewagen, weil sonst kam ich nicht zu den Dörfern, wo wir unterwegs waren im Urwald. Und es hatten einige Freunde von uns schon mitbekommen, dass ich überfallen worden bin. Aber sie wussten nicht, dass ich jetzt einen Wagen brauche. Und wir beteten dann mit meiner Frau und sagten, Herr, wir brauchen jetzt wieder Geld. Wir brauchen so einen Wagen, sonst kommen wir da nicht hin. Und in einer Woche, ohne dass wir etwas gesagt hatten, kamen damals über 100.000 D-Mark zusammen. In einer Woche, ohne etwas gesagt zu haben. Wir konnten uns wieder einen Geländewagen kaufen und nicht nur das, sondern wir konnten auch unseren Mitarbeitern 2 Geländewagen kaufen. Und so konnten dann wir mit 3 Leuten damals in verschiedenen Gegenden in Peru unsere Arbeit als Missionare fortführen. Gott geht mit. Gott überlässt nicht uns dem Schicksal und sagt, so, jetzt seht mal, wie ihr lebt als Christen, sondern Gott geht mit. Und das ist etwas, Freude über Gottes Handeln im Jetzt. Vertrauen wir darauf. Gott handelt heute und jetzt. Er ist nicht so ein Gott, der uns selbst, wie gesagt, überlässt, sondern er geht mit uns. Seine Kinder sind ihm wichtig, ganz wichtig. Und jeder von euch, der dieses Geschenk hat, der Gotteskindschaft, darf wissen, du bist wichtig für Gott. Wir sind ja schon ganz froh, wenn wir wichtig sind für eine Person. Wie schön ist es zu wissen, wenn ich einen Ehepartner habe, für den ich ganz wichtig bin. Meine Kinder dürfen wissen, dass sie das Wichtigste sind in meiner Familie. Aber wie wichtig ist es zu wissen, dass wir wissen dürfen, Gott sagt, du bist mir wichtig. Und dein Leben habe ich in der Hand. Alles, was passiert, passiert, aber ich bin bei dir. Dieses Handeln Gottes, das wünsche ich mir und uns. Und dann kommt etwas anderes zum Tragen. Das steht hier auch in 1. Petrus, warum diese Anfechtungen kommen. Das steht da auch und wir fragen oft, warum Anfechtungen? Und der 1. Petrusbrief gibt hier eine Antwort. Da steht, wird zum Lob, Preis und Ehre. Deshalb geschehen Anfechtungen des Glaubens. Zum Lob, Preis und zur Ehre Gottes geschehen Anfechtungen in unserem Leben. Eigentlich dürften wir uns freuen, wenn Anfechtungen unser Leben bereichern und reicher machen an Erfahrung, fester machen, unseren Glauben stärken. Aber es ist nichts Schönes. Wir freuen uns in dem Moment nicht. Das ist oft so. Aber eigentlich dürften wir darüber dankbar sein, wenn Gott uns auch mal Anfechtungen schenkt, wo unser Glauben erprobt wird, gefestigt wird. Das Letzte, oder ich möchte noch einen Gedanken, und der war mir nochmal wichtig, ich bin eigentlich nicht so einer, der ständig so zwischen Versen springt, aber ein Vers wurde mir mal wichtig in dem Zusammenhang, der steht im Hebräer 13, Vers 15. Ich habe den damals nicht verstanden. Wurde mir erst mal vor kurzem klar, da steht, so lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und ich fand das interessant, Lobopfer. Opfer, Lob, Opfer ist doch nie was Schönes. Ist doch immer was Schäbiges. Wenn wir vom Alten Testament her reden, diese blutigen Opfer, da war nichts Schönes bei. Aber Lob und Opfer. Und dann Gott bekennen, und das ist interessant. Also wenn wir in diesen Anfechtungen stehen, wenn uns etwas wirklich nicht gut geht, wenn etwas nicht gelingt und in unserem Leben nicht alles so glatt läuft, dann Gott zu bekennen, das ehrt Gott. Und so möchte ich uns einfach ermutigen. Ja, Freude am Handeln Gottes, lasst Gott in euer Leben. Das Letzte, damit möchte ich auch schließen, Freude, weil Gott handelt und zum Ziel kommt. Dieses Handeln ist nicht ziellos. Es hat immer ein Ziel. Der 1. Petrusbrief, und da gibt es 3, die möchte ich kurz mal erwähnen. Da heißt es einmal in Vers 5 nochmal, offenbar werde zu der letzten Zeit. Im Vers 7, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und im Vers 9, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Also das Handeln Gottes ist immer vom Ziel her bestimmt. Da gibt es ein klares Ziel. Ziele können ja sein, zum Beispiel so eine Ausbildung zu beenden. Oder einen Gipfel zu ersteigen. Ich bin mal auf einen 6075 Meter hohen Berg in Peru geklettert. Und wenn man da oben ankommt, dann freut man sich ja riesig. Aber dann kommt die Schrecken der Wahrheit, ich muss auch wieder runter. Ich muss ja da irgendwie runterkommen. Und der Abstieg war schrecklicher. Und nach einer Ausbildung kommt dann das Berufsleben, was auch nicht immer nur toll ist. Also diese Ziele sind alle sehr kurz gesteckt. Da kommt immer noch ein danach. Aber wenn Gott handelt und wenn wir hier von Gottes Handeln, vom Ziel her reden, dann ist es immer ein Ziel, was endgültig ist. Einmal bei Gott zu sein. Unser Leben hat ein Ziel. Luther übersetzt das hier Seelenseligkeit. Das ist noch so ein alter Begriff. Ich würde sagen, in manchen Liedern wird auch, wenn die Seele zur Ruhe kommt, oder man könnte auch sagen, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Worin liegt eigentlich der Unterschied zu heute? Ich habe mal gefragt in Peru, und ich würde auch heute mal die Frage stellen, wann fängt die Ewigkeit an? Und da wurde mir tatsächlich in Peru gesagt, wenn ich tot bin. Falsch. Kind Gottes heißt, du lebst heute mit Gott. Deine Ewigkeit hat heute begonnen. Die hat vielleicht vor 40 Jahren begonnen. 1985 bei mir. Weiß nicht, bei Ihnen. Die Ewigkeit hat da schon begonnen. Das Ziel ist was anderes. Und das ist vielleicht der Unterschied. Heute mit Gott unterwegs zu sein, das bedeutet das Handeln im Jetzt. Aber dann heißt es einmal, dann bei Gott zu sein. Das ist das Ziel. Freuen, und das ist der Schluss hier, womit ich auch nochmal uns eine Frage stellen möchte. Gibt es eine Steigerung von Freude? Kriege ich gar nicht hin. Kann man das sagen? Bitte? Liebe, ja. Aber wie kann man Freude, das Wort, steigern? Kann ich nicht. Oder kann das einer? Ich habe es nicht hingekriegt. Man kann dann was zufügen. Mehr Freude, ne? Aber was ist mehr Freude als Freude? Also, ne? Kommt, wird irgendwie schwierig. Und der Verfasser dieses Briefes, der schreibt wirklich eine Steigerung. Da steht hier wirklich unaussprechlicher Freude. Und dann gibt es noch eine Steigerung, herrlicher Freude. Also man muss Begriffe dazu nehmen, die kann man sonst kann man das nicht steigern. Und das ist etwas, was auch interessant ist. Die Freude, die uns erwartet, das ist die vollkommene Freude, weil alles andere dann wegfällt. Diese Anfechtung, die gibt es dann nicht mehr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir das einfach so sagen könnten. Freuen wir uns auf die Gegenwart Gottes. Freuen wir uns darauf, was uns einmal erwartet. Nicht als etwas Erschreckendes, sondern etwas Frohes, was uns erwartet. Gott kommt zum Ziel, trotz allem, was mal passieren wird und was noch passiert. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Wenn es geht, stehen wir dazu auf. Wir wollen noch einen ganz kurzen Moment der Ruhe haben, um darüber nachzudenken, was es für uns bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein.